Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Willkommen zu einer neuen Folge von Werde CEO deines Lebens mit mir, Oliver Herrmann.
Und ich bin Kai Schrader. Und heute geht es um eine Frage, die vermutlich jeder Mensch kennt, aber die sich die wenigsten vielleicht wirklich klar beantworten können. Und zwar, was macht eigentlich ein wirklich erfülltes Leben für mich ganz individuell aus? Denn wie wir wissen, viele von uns, die funktionieren extrem gut, die leisten auch sehr, sehr viel, die erreichen ihre Ziele und einige oder vielleicht auch viele, das besprechen wir heute, haben trotzdem innerlich das Gefühl, noch nicht so wirklich angekommen zu sein. Und genau darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Sie ist eine der prägendsten, wenn nicht die prägendste, Stimme für positive Psychologie im deutschsprachigen Raum und beschäftigt sich mit der Frage, was ein erfülltes Leben wirklich ausmacht. Wie sich diese Erkenntnisse auf unsere eigene Lebensführung auswirken und was sie für eine gute Führung und Zusammenarbeit auch im unternehmerischen Kontext bedeuten. Herzlich willkommen bei Werde CEO deines Lebens, Professor Dr. Judith Mangelsdorf. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen, liebe Judith. Und Kai hat es in der Anmoderation ja gesagt, viele Menschen suchen Erfüllung, viele davon in Erfolg, Genuss und optimieren sich dabei selbst und merken trotzdem irgendwann, es fühlt sich nicht nach Erfüllung an. Haben wir vielleicht nicht zu wenig Glück, sondern oft das falsche Modell von einem guten, erfüllten Leben?
Ich würde das absolut unterschreiben. Zumal vielleicht ein Leitgedanke da total hilfreich sein kann, nämlich zu sagen, Glück ist nicht das Ziel eines Lebens, sondern eigentlich das Nebenprodukt eines erfüllten Lebens. Das heißt, wenn ich erfüllte Beziehung habe, wenn ich einen Sinn in meinem Leben gefunden habe, wenn ich es schaffe, mich in meinem Leben zu leben, dann ist Glück das, was entsteht. Und für ganz viele Menschen ist es aber so, dass wir versuchen, möglichst glücklich zu sein, zum Beispiel über sowas wie Genuss oder Erfolgsstreben. Und gerade das sind die drei großen Sackgassen, die du genannt hast. Also das Streben nach so viel Erfolg wie möglich, das Streben nach so viel Genuss wie möglich oder auch sowas wie Selbstoptimierung, also immer eine bessere oder andere Version meiner selbst zu werden. Das sind alles Dinge, die vielleicht kurzfristig das Gefühl machen von, ich bin hier in diesem Moment glücklich, aber langfristig eher Sackgassen sind.
Ja, das ist spannend. Also Erfolg, Genuss, Selbstoptimierung, sagst du, sind eher Sackgassen. Lass uns das mal nacheinander durchgehen. Aber warum ist das Streben nach Erfolg eine Sackgasse?
Nicht per se. Aber es gibt eine ganz große Verwechslung. Nämlich ganz viele Menschen verwechseln Erfolg mit Erfüllung. Und wir kennen alle Beispiele dafür. Das heißt, Menschen, die im Leben vielleicht unfassbar viel erreicht haben, einen hohen Status haben, eine Menge Geld verdienen, also per se sehr erfolgreich sind, also sehr leistungsstark und dafür auch honoriert in der Gesellschaft oder honoriert auch im Sinne von finanziellem Reichtum. Und gleichzeitig gibt es eine ziemlich unabhängige, andere Variable, wenn man so möchte, nämlich Erfüllung. Also wie Sinn erfüllt ist eigentlich das Ganze, was ich da mache. Und ich kann in einer Tätigkeit sehr, sehr, sehr gut sein und sehr erfolgreich, ohne dass ich es eben wirklich gerade zum Beispiel als sinnerfüllend erlebe und als hilfreich. Und das ist eine der großen Sackgassen. Ich sage immer, es gibt so ein Bild dazu. Stellen Sie sich vor, am Anfang eines Lebens, ich wähle einen Berg aus, auf dem ich gehe und ich gehe immer höher und immer weiter und bin quasi irgendwie immer weiter an der Spitze, um dann vielleicht von oben runter zu schauen und festzustellen, das war der falsche Berg. Das heißt, natürlich kann manchmal Erfolg und Erfüllung durchaus Hand in Hand gehen, aber es ist sehr wichtig, beides nicht zu verwechseln, weil ich kann in vielen Dingen erfolgreich sein, aber persönlich meistens nur in einigen wirklich für mich Erfüllung finden.
Und woran merke ich im Leben, dass ich sozusagen meine Erfüllung gefunden habe?
Ich denke, es gibt ganz unterschiedliche Zugänge dafür. Das eine ist ja so ein generelles Lebensgefühl. Also wenn ich abends nach Hause gehe, müde im Bett liege und an diesen Tag denke, schaue ich eigentlich zurück und denke, das war ein wirklich lohnender Tag meines Lebens. Oder schaue ich zurück und sage, oh, ich habe richtig viel geleistet. Und wenn ich zurückschaue und sage, ich habe wirklich viel geleistet, dann ist das eine andere Frage. Ich finde immer schön, Menschen zu fragen, um dem so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, was du ansprichst, Oliver. Was macht einen wirklich erfüllten Tag. Nicht, was macht ein erfülltes Leben aus, sondern wenn du an dein Leben denkst, was macht einen wirklich erfüllten Tag aus? Und das Ganze vielleicht zu versehen mit einer Einschränkung, nämlich zu sagen, und zwar, wenn du niemandem davon erzählen dürftest. Das heißt also, wenn es nicht darum geht, was denken andere und so weiter, sondern was muss für mich passieren, damit ich sage, heute war ein wirklich erfüllter Tag. Und das bringt uns häufig näher der Frage, wo finden wir Erfüllung im inneren Sinne und nicht in äußerem Status, Anerkennung anderer und so weiter.
Ich finde das fast noch schwieriger, weil ich stelle mich irgendwo vor und die meisten Menschen fangen mit ihrem Beruf an. Ich bin Lehrer, Lehrerin, Angestellte, was auch immer. Und über das hinweg und wird ja sozusagen dann die Tätigkeit beschrieben und daran wird ja häufig verknüpft, das sind wir wieder beim Erfolgsthema, ja, was Menschen tun und was abends vielleicht dann reflektiert wird. Hast du auch das Gefühl, es fällt manchen schwer zu sagen, wenn andere nicht zuhören, was würde ich dann sagen?
Ja, aber gerade dann, ne? Also wenn es nicht eine Erzählung, ein Narrativ über mich selbst ist, sondern wenn ich wirklich auf mich zurückgeworfen werde, dann finden wir wahrere Antworten. Und das, was du schon gerade gesagt hast, mit diesem Zugang zu, wie würde ich mich klassischerweise vorstellen, gerade im Kontext der positiven Psychologie haben wir etwas, mit dem wir eigentlich am allerliebsten starten, wenn wir Teams zusammenbringen, wenn wir Gruppen zusammenbringen, die sich noch nicht kennen, nämlich zu sagen, wir machen jetzt eine Vorstellungsrunde und die eine Person, die in dieser Vorstellungsrunde nichts sagt, ist die, um die es gerade geht. Das heißt also nicht, ich stelle mich vor und sage, ach, ich bin übrigens, sondern alle anderen schauen und zwar aus drei Perspektiven. Nämlich, was sind die Stärken, die ich in dieser Person sehe? Welche Werte kann ich erkennen, ohne die Person zu kennen, wohlgemerkt? Und was, glaube ich, macht für dich einen Lebenstraum oder etwas, was du in diesem Leben noch leben möchtest, aus? Und das ist eine unfassbar schöne Art, sowohl sich kennenzulernen, als auch aufeinander zu blicken, als auch, dass sie mich frei macht, genau von dem, was du sagst, nämlich zu sagen, hier ist meine Rolle, hier ist mein Status, hier ist, was ich schon erreicht habe, sondern uns zurückwirft aufs Menschsein. Und darin kann sie eine tiefere Form von Begegnung, aber auch von Definition eigener Erfüllung zu finden.
Und du hast den Begriff der Erfüllung oder die Definition von Erfüllung im Vorfeld ganz stark mit Sinnhaftigkeit oder dem Streben nach Sinn in Verbindung gebracht. Welche konkrete Rolle spielt Sinnhaftigkeit, wenn es darum geht, für sich zu definieren, ob mein Leben erfüllt ist oder nicht?
Ja, hier ist die Schwierigkeit, wenn wir im Alltag von einem erfüllten Leben sprechen, dann ist das eigentlich ein Platzhalter für ein gutes Leben. Ja, wenn wir in der Wissenschaft von Erfüllung sprechen, dann meinen wir ganz häufig Sinnerfüllung. Das ist das, was du schon so rausgehört hast, Kai. Und ich würde sagen, für das, worum es uns hier geht, nämlich die Frage nach einem guten Leben. Also was macht für dich ganz persönlich ein gutes Leben aus? Das ist vielleicht hier der bessere Platzhalter. Dann unterscheiden sich Menschen darin, wie sie für sich definieren, was macht für mich ein gutes Leben aus? Wie möchte ich mal zurückschauen und sagen, ich habe gut gelebt? Und da, bei diesem Zugang, ist Sinnerfüllung einer der großen Wege oder eine der großen Antworten, aber da gibt es auch weitere.
Mhm. Okay, nur um es nochmal ganz kurz in Struktur zu bringen und dann lass uns auf die weiteren Parameter von dem guten Leben eingehen und dann vielleicht auch mal schauen, wie man da für sich so einen Soll-Ist-Abgleich machen kann, wo man gerade steht und wie man vielleicht auch die einzelnen Parameter optimieren kann. Aber was ich grundsätzlich verstanden habe, ist, es scheint eine Verwechslung zu geben zwischen Erfolg und Erfüllung. Und viele Menschen glauben, dass wenn sie erstmal erfolgreich sind, dann sind sie auch tatsächlich nachhaltig glücklich und fühlen sich zutiefst erfüllt. Und deswegen bewegen sie sich quasi in ihrem goldenen Hamsterrad, ja, und sind die ganze Zeit am Streben und wundern sich aber vielleicht, dass nach bestimmten Zwischenstationen, die schon einen gewissen Erfolg ausgemacht haben, sie trotzdem noch nicht innerlich das spüren, was sie sich eigentlich wünschen. Und deswegen treten sie oder laufen sie weiter. So. Und du sagst aber, das ist eine Sackgasse zu glauben, nur weil ich erfolgreich bin, bin ich auch gleichzeitig, habe ich auch das Gefühl, ein erfülltes und ich glaube, viele Menschen würden auch sagen, ein glückliches Leben, ja, ein zufriedenes Leben oder du sagst, ein gutes Leben zu führen. Und du sagst aber, um ein gutes Leben zu führen, da spielt der Begriff oder die Dimension der Erfüllung eine wichtige Rolle, ist aber nicht die einzige. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, weil Erfüllung in der Wissenschaft bedeutet immer, das ist sehr, sehr stark an dem Thema Sinnorientierung angehaftet, aber dass eben ein gutes Leben mehr ist als nur nach Sinn zu trachten. Und darüber möchten wir jetzt sprechen. Deswegen sind wir gespannt. Welches sind denn die weiteren Dimensionen?
Grundsätzlich gibt es eine schon sehr alte, eigentlich philosophische Diskussion darüber, was macht ein gutes Leben aus, und zwei sehr große Antworten. Nämlich einmal gab es zum Beispiel Aristippos von Kyrene, also einen Philosophen aus dem antiken Griechenland, der den Hedonismus ausgerufen hat. Das ist ja ein Begriff, den wir alle kennen. Also zu sagen, glücklich wird oder ein glückliches Leben führt, wer die Lust im Leben maximiert und die Unlust minimiert. Also das heißt, wenn ich nach einem hedonistischen Leben strebe, was durchaus viele Menschen tun, dann versuche ich möglichst viele Dinge zu tun, die mir Freude bereiten, und Dinge zu vermeiden, die potenziell anstrengend sind oder vielleicht negative Emotionalität auslösen. Das ist der eine Ansatz. Und dann gibt es den zweiten ganz großen, das ist der, den du auch schon mit diesem Erfüllungsbegriff oder dem Sinnstreben umschrieben hast, nämlich dem sogenannten eudaimonischen Wohlbefinden. Das ist ein bisschen sperriger Begriff. Das geht auf eigentlich die Tugendethik von Aristoteles zurück, der gesagt hat, nee, so einfach ist es nicht. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt alle anfangen, nur noch das zu machen, was einfach ist, was uns positive Emotionen beschert, und alles, was anstrengend ist und potenziell negative Emotionen mit sich bringt, vermeiden. Welche Art von Gesellschaft würden wir leben? Wie würden Unternehmen funktionieren, wenn alle nur versuchen würden, immer und grundsätzlich glücklich zu sein? Sondern das, was wir brauchen, ist eigentlich ein Leben, was versucht, tatsächlich nach Sinn zu streben, beizutragen zu den großen Themen dieser Welt, tatsächlich auch dieser Tugendbegriff. Also welche Art von Menschsein brauchen wir denn? Und das ist quasi einer der zweiten großen Wege, also neben dem Hedonismus, dem stärker sinn- oder auch werteorientierten Leben, bei dem es vor allem darum geht, beizutragen zum großen Ganzen.
Mhm. Das heißt, aktuell haben wir jetzt verstanden, um ein gutes Leben führen zu können, müssen wir uns damit beschäftigen. Stelle ich mir auch die Frage, erstmal, wie definiert sich überhaupt Sinnhaftigkeit und in welchen Lebensbereichen spielt das eine Rolle? Meine Existenz, meine Arbeit, mein Umgang mit anderen Menschen, oder zieht sich das durch alle hindurch?
Zieht sich definitiv durch alle Lebensbereiche. Natürlich in der Arbeitswelt ganz besonders, also egal welche Arbeit ich nachgehe, ist die Frage nicht, ist diese Arbeit sinnvoll, sondern erlebe ich sie als sinnvoll, eine ganz zentrale. Also es gibt zum Beispiel amerikanische Studien, die gezeigt haben, dass es etwa immer ein Verhältnis von ein Drittel zu ein Drittel zu ein Drittel, bei dem Menschen entweder ihre Arbeit primär als Broterwerb, ne, also als Job, ich mache es nur fürs Geld, sehen, oder bei den Menschen sagen, ah, das ist für mich Karriere, also eine Möglichkeit, immer weiterzukommen und aufzusteigen. Hier sind wir also sehr bei diesem Erfolgsdenken. Oder der großen dritten Variante, nämlich, das ist für mich Berufung. Also ich mache das hier, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das Konkrete, was ich beitrage durch meine Arbeit, zutiefst sinnvoll ist. Und das ist interessanterweise relativ unabhängig von dem, was ich tue. Das heißt, das findet sich sowohl bei Neurochirurgen als auch bei Putzkräften. Und wenn wir nach Sinnerfüllung fragen, dann fragen wir eigentlich immer, ist das, was du gerade lebst oder wie du es gerade lebst, für dich etwas, was dich persönlich mit Sinn erfüllt?
Und das kann sich sowohl in meiner Beziehung als auch, wenn ich meinen Hobbys nachgehe, im Sport, als eben auch bei der Arbeit, darf man sich diese Fragen stellen, ja?
Absolut. Und ich glaube, am entscheidendsten gleichzeitig ist tatsächlich dieser Arbeitssektor an der Stelle, weil es natürlich einer der Bereiche ist, der potenziell sehr stark sinnstiftend wirken kann. Und wenige Menschen fragen sich als Eltern, ist das sinnvoll, dass ich meine Kinder habe? Das gibt es natürlich auch, aber das ist quasi eher seltener. Während in solchen Bereichen wie Arbeit, aber auch im Ehrenamt zum Beispiel, wofür mache ich mich stark, auch in meiner Freizeit, die Frage nach sinnvoller Lebensgestaltung natürlich absolut zentral ist. Das heißt, dort rückt das einfach noch mal ein bisschen mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit.
Also für mich stellt sich das auch vor dem Hintergrund total nachvollziehbar dar, was du beschreibst. Also meine Erfahrung ist, dass vieles, was wir als vielleicht richtig oder wahr betiteln, das sind einfach Prinzipien, die sich schon über die letzten Tausende von Jahren einfach bewährt haben. Und es macht ja für mich hochgradig Sinn, wenn ich ausschließlich darauf aus bin, meinen Eigennutz zu optimieren, dann hätte ja das Produkt Gesellschaft oder das System Mensch wäre ja niemals da angekommen, wo es heute ist. Also es ist uns ja nur gelungen, da anzukommen, wo wir heute sind, weil es uns gelungen ist, in Gruppen zu überleben. Also rein biologisch, es muss sich in irgendeiner Form gut anfühlen, etwas für andere zu tun. Also es muss in irgendeiner Form mit einem guten Gefühl einhergehen, dass ich das überhaupt mache. Also nahezu vielleicht auch mit einem besseren Gefühl, als wenn ich mir einen Fisch fange und ihn alleine esse, anstatt ihn mit anderen zu teilen, damit ich überhaupt intern dazu motiviert bin, das Ganze zu tun. Und das hat natürlich zum Erhalt der Gruppe, zum Erhalt des Tribes irgendwie beigetragen. Heute brauchen wir das nicht mehr, aber die körperlichen Mechanismen sind natürlich noch dieselben. Das heißt, es werden immer noch die gleichen biochemischen Botenstoffe ausgestoßen, wenn ich etwas für andere tue. Und das ist eben ausreichend dafür, mich zu motivieren, etwas für andere zu tun, um genau das zu erreichen. Beziehungsweise, ich sage mir, ob das stimmt oder nicht, aber könnte auch wie so eine Art Strafe sein. Das heißt, also ich erlebe potenziell vielleicht auch negative Gefühle, wenn ich ausschließlich auf meinen Eigennutz aus bin und quasi nichts Gutes für andere tue, was dann wiederum dafür sorgt, eigentlich sich doch wieder eher der Gesellschaft zuzuwenden.
Du hast das schön zusammengefasst. Ich finde, es gibt eine Studie, die das auf sehr eindrückliche Art und Weise gezeigt hat. Hier ein Experiment für uns hier. Ihr bekommt von mir 10 Euro. Und ihr habt 3 Möglichkeiten, sie auszugeben. Entweder ihr könnt losgehen und euch von diesen 10 Euro es euch gut gehen lassen und etwas für euch selber kaufen. Einen schönen Kaffee, ein gutes Buch, was auch immer. Die zweite Möglichkeit, die ihr nutzen könnt, wäre, ihr gebt diese 10 Euro jemand anderem, der euch damit etwas Gutes tut. Das heißt also, ihr kriegt die zur Verfügung und geht los und lässt sich etwas einfallen, womit ihr euch etwas Gutes tut. Und die dritte Möglichkeit wäre, ihr bekommt diese 10 Euro und sorgt damit für das Wohl eines anderen Menschen. Das heißt also, kauft einen Strauß Blumen oder sorgt dafür, dass jemand, der da draußen gerade obdachlos ist, heute eine warme Mahlzeit hat. Und die spannende Frage ist, was denkt ihr, was macht Menschen am glücklichsten davon? Ins eigene Wohl zu investieren, dass andere ins eigene Wohl investieren oder ins Wohl anderer zu investieren? Was denkt ihr, was ist die häufigste Antwort?
Also ich weiß nicht, was die häufigste Antwort ist, aber am meisten zufrieden macht wahrscheinlich, wenn ich etwas für das Wohlbefinden anderer tue.
Das ist die richtige Antwort. Das denken aber die wenigsten Menschen. Das heißt, am meisten gehen wir davon aus, wenn ich etwas Gutes für mich tue, dann ist das für mich quasi und das eigene Wohlergehen das Beste. Und tatsächlich ist es eben genau nicht so. Also nicht nur früher, so wie du auch beschrieben hast, Kai, das ist ein wichtiger evolutionspsychologischer Mechanismus. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir gucken, was macht Menschen am zufriedensten mit dem eigenen Leben, was sorgt auch kurzfristig für das meiste Glück, dann ist es in Verbindung zu gehen und für andere etwas zu tun. Und das dient sowohl dieser sozialen Beziehung als auch tatsächlich dem eigenen Wohlergehen. Das Problem gesellschaftlich ist, dass wir das tatsächlich als Grundüberzeugung meistens nicht teilen. Also dass viele Menschen da draußen, die vor die Wahl gestellt sind oder die Frage bekommen, intuitiv sagen würden, naja, wenn ich mir was Gutes tue, das ist das, was mir selbst am meisten nutzt.
Und jetzt mache ich noch einmal Reality-Check. Es gibt ja auch Studien, die eben genau das beschreiben, gesamtgesellschaftlich, ja, dass wir das so nicht sehen oder die meisten Antworten deuten ja auch darauf hin, eine Zunahme von Individualismus weltweit in den letzten 30 Jahren wohl, egal ob Entwicklungsländer oder Industrienationen, nimmt Individualismus immer mehr zu und gefühlt, ja, ist das, was ich ja auch wahrnehme und es ist immer schwieriger sozusagen diesen gemeinsamen Boden zu identifizieren. Was macht uns eigentlich als Gemeinschaft, als Gesellschaft stark? Stattdessen ist sehr stark dieses ich-betonte Prinzip da. Es ist alles gut, solange ich nicht irgendwas abgeben muss, solange es meinem Wohlergehen nicht schadet. Das war aber schon mal anders. Woher kommt das oder wie haben wir auch eine Chance, als Gesellschaft darüber hinwegzukommen?
Genau, also es war mal anders und das ist ja auch das, was Kai vorhin so kurz angesprochen hat. Ganz lange Zeit in der menschlichen Existenz wäre ein individuelles Leben ein Todesurteil gewesen. Also das heißt, ganz früher auch sozialpsychologische Forschung zum Thema Zugehörigkeit hat gezeigt, dass wir wirklich existenzielle Mechanismen haben, für die sind wir hardwired. Ne? Die sind uns also wirklich sowohl in die Gene als auch in die Physiologie des Gehirns eingeschrieben, die uns dazu bringen, Gemeinschaften zu bilden, weil es lange Zeit einfach vollkommen unmöglich war, als menschliches Wesen unabhängig von meinem Stamm zum Beispiel zu überleben. Und der gesellschaftliche Fortschritt, der es immer möglicher macht und ja immer leichter, tatsächlich hochindividualisiert zu leben, der geht dem sozusagen in großem Maße natürlich entgegen und ist gepaart mit tatsächlich solchen Fehlwahrnehmungen der Welt. Also, dass ein guter Weg ins Leben der ist, wie du auch beschreibst, ne? Bei dem ich frage, was tut mir gut, statt zu fragen, was tut zum Beispiel dem System oder der Gesellschaft gut, zu deren Teil ich gehöre. Und es gibt in der positiven Psychologie eine sehr wichtige Unterscheidung, nämlich das zwischen einem extraktiven Systemverständnis und einem additiven. Extraktiv heißt, ich schaue mir die Systeme an, in die ich eingebettet bin, ob das die Demokratie ist, in der wir zu Hause sind, oder dieser Planet Erde mit seiner einmaligen Möglichkeit, uns überhaupt als Menschen ein Zuhause zu geben oder auch dem Unternehmen, zu dem ich gehöre. Und meine Idee ist, ich nutze das für mein Wohlergehen. Ja, also ich gehe in die Natur, damit es mir dort besser geht, aber ich frage nicht, was kann ich für die Natur machen, damit es ihr besser geht. Oder ich nutze die Ressourcen meines Unternehmens, damit ich einen besseren Arbeitsplatz habe, frage aber seltener die Frage, was braucht das Unternehmen von mir, um weiterzukommen. Und da sehen wir eine Verschiebung weg von solchen additiven Ideen. Was kann ich beitragen? Wie kann ich helfen, die Natur zu erhalten, die wiederum der Garant für all unser Wohlergehen ist, hin zu diesen extraktiven. Und was wir eigentlich brauchen, und das ist sehr schwierig, in einer Welt, die Individualismus immer leichter macht, mit diesen fehlerhaften Grundüberzeugungen von, da liegt das höchste Wohlergehen zu Hause und das höchste Glück, mehr dahin zu finden, wieder in diesen additiven Ansatz. Also was kann ich beitragen, damit diese lebenserhaltenden und wichtigen Systeme für mein Wohlergehen sich entweder in eine positive Richtung entwickeln oder sogar regenerieren dort, wo eben Systeme auch schon schwer erschüttert sind, wenn wir an sowas wie Umwelt oder auch Demokratie gerade denken.
Mindful Moment.
Und zu welchem Drittel gehörst du? Judith erzählt, dass Menschen ihre Arbeit auf eine von drei Arten erleben, wenn es um Sinn geht. Als Broterwerb, als Karriere oder als Berufung. Spannend dabei ist, dieses Sinngefühl hängt nicht unbedingt davon ab, was du machst. Ob Geschäftsführerin, Ärztin, Lehrer oder Straßenfeger, entscheidend ist weniger der Jobtitel, sondern ob sich dein Tun für dich sinnvoll anfühlt. Ob dem so ist, beantwortet oft eine recht einfache Frage. Erlebe ich das, was ich tue, als Beitrag? In einer Welt, in der wir oft zuerst fragen, was ist hier für mich drin, ist laut Judith vielleicht genau die umgekehrte Frage wichtig, nämlich, was gebe ich hier hinein? Vielleicht magst du dich deshalb heute Folgendes fragen. Erlebe ich meine Arbeit gerade als Job, Karriere oder Berufung? Wo trage ich durch mein Tun positiv zum Leben anderer Menschen bei? In welchem System nehme ich viel, gebe aber vielleicht weniger zurück? Und was wäre heute ein kleiner Schritt, etwas zurückzugeben? Denn vielleicht kennst du diese Idee schon aus anderen Folgen. Nicht die Meilensteine und Erfolge sind am Ende unseres Lebens wichtig, sondern ob sich unser Leben sinnvoll angefühlt hat.
Wir haben jetzt gerade gesagt Individualismus, aber was heißt das konkret? Also du sagst oder beschreibst grundlegend, Menschen überlegen sich heute mehr, was kriege ich aus einer Sache raus? Ja, what's in for me instead of welchen gesunden Beitrag kann ich hier leisten? Über das Sollpensum hinaus, also wenn wir es jetzt vielleicht mal auf die Arbeit konzentrieren. Woher rührt das?
Ich glaube, das ist ein hochkomplexes und multifaktorielles System quasi. Ne? Also es gibt nicht den einen Faktor, der sagt, das kommt durch die Digitalisierung oder das kommt durch die Medien oder das kommt daher, dass wir einfach uns als Menschheit so weit entwickelt haben, dass ich allein in meiner Wohnung sitzen kann und das trotzdem funktioniert. Sondern es ist das Zusammenkommen von vielen verschiedenen Faktoren, die es leichter machen. Und das ist vielleicht zwei dieser großen Stellschrauben, die man in den Blick nehmen kann unter vielen, die einen Einfluss haben, ist zum einen das Thema Adaptation. Was uns als Menschen ausmacht, ist vor allem, dass wir uns sehr schnell adaptieren an neue Umgebung oder an das, wie es ist. Das heißt also, wir passen uns immer mehr an technologische Möglichkeiten, an angeteilte Lebensräume und so weiter. Das ist unser größtes Gut, aber es ist auch eine Sackgasse, gerade dann, wenn uns die veränderte Umwelt in ein Verhalten bringt, was eigentlich der Umwelt gar nicht mehr dient und auch uns nicht mehr dient. Das ist eine der großen Faktoren. Und das andere ist sicherlich, und das ist das, was du, Oliver, angesprochen hast, es ist viel schwieriger, auf etwas zu verzichten, was ich schon hatte, als etwas gar nicht erst zu bekommen, was noch nicht da war. Und wir befinden uns ja in unserer Entwicklung als Mensch in einem hochvernetzten globalen System, was wir aber gar nicht überschauen können und in der die Auswirkungen unseres Handels für uns oft nicht spürbar sind auf den großen Ebenen. Das heißt, hier kommen viele Dinge zusammen. Es gibt keine leichte Antwort darauf. Aber die Frage, die sich vielleicht noch mehr in den Vordergrund drängt, ist, wie können wir, obgleich wir in dieser hochindividualisierten und technologisierten Welt leben, ein erfülltes Leben darin kreieren, was nicht nur für uns Erfüllung bedeutet, sondern auch einen Planeten Erde hinterlässt, der für unsere Großenkel auch noch ein lebenswerter Ort ist oder Demokratiesysteme, die auch noch in den nächsten Generationen funktionieren beispielsweise.
Aber diese intrinsische Motivation, die muss ja von irgendwo rühren. Also die muss ja erstmal aktiviert werden. Und wenn du gleichzeitig beschreibst, dass die Menschen immer mehr zum Extrahieren bestimmter Situationen tendieren, als irgendetwas hinzuzufügen, also irgendetwas zu addieren, dann frage ich mich, also wie kann denn überhaupt dieser intrinsische Wunsch geweckt werden, einen stärkeren Beitrag zu leisten, wenn der offensichtlich gar nicht so wirklich ausgeprägt vorhanden zu sein scheint?
Grundsätzlich würde ich sagen, der ist durchaus vorhanden in uns angelegt. Aber ich nehme mal das Beispiel Demokratie, weil ich glaube, daran kann man vieles verstehen. Wir sind sehr gewohnt hier im modernen deutschsprachigen Raum beispielsweise, dass Demokratie nichts ist, was wir gestalten müssen, wo wir beitragen müssen, für das wir uns stark machen müssen, sondern was eigentlich das ist, was einfach da ist und wir als gegeben hinnehmen. Und erst durch die Erschütterung, die wir zum Beispiel im Moment auch erleben, erst durch die Gefährdung von etwas, was wir als gegeben hingenommen haben, fangen Menschen an, darüber nachzudenken, dass es vielleicht doch nicht einfach ein gottgegebenes Geschenk ist, für das wir nichts tun müssen. Oder das Gleiche auch mit dem Thema so Natur und Umwelt. Das heißt, eigentlich sind wir durchaus in der Lage zu sehen, wo wir gebraucht werden. Aber häufig muss dafür erstmal ein Bewusstsein entstehen, dass etwas ohne mein Engagement oder meine Hilfe nicht dauerhaft bestehen bleiben wird. Und genau in diesen Momenten geht es dann darum zu schauen, wie kann nicht nur intrinsische Motivation an der Stelle entstehen, sondern wie kann sie tatsächlich umgesetzt werden in etwas, was einen Unterschied für das eigene Leben, aber auch ein gutes Leben für alle macht.
Und wie kann das klappen? Wie du sagst, wir leben ja in dieser global vernetzten Welt und dass ich mich selbst wieder als wirksam spüren kann. Ja, dass mein Handeln auch tatsächlich einen Unterschied macht. Denn sehr leicht zu sagen, ja gut, es fliegt ja jeder mit dem Flugzeug in Urlaub, also kann ich das auch machen. Ja, ob ich jetzt darauf verzichte oder nicht, der Flieger hebt ja auch so ab. Also wie kann ich wieder bei jeder Handlung, die ich mache oder bei kleinen Handlungen in dieser global vernetzten Welt, mich selbst wieder als wirksamer erfahren, sodass überhaupt diese positive Rückkopplungsschleife, die notwendig ist, dann funktionieren kann?
Das ist eine ganz wichtige Frage, Oliver, weil es gibt zwei Dinge, die wir immer unterscheiden müssen. Das eine ist individuelle Selbstwirksamkeit und das andere ist kollektive. Das heißt, wir können viel leichter, zum Beispiel, wenn wir selber im Leben in eine Krise rutschen, weil uns der Partner verlassen hat oder weil mein Arbeitsplatz gefährdet ist oder sowas, dann ist es viel leichter für mich, in dieser Situation zu schauen, was wäre ein gutes Ziel? Das ist das Erste, was ich brauche. Das Zweite ist, was sind die notwendigen Schritte dahin, um dieses Ziel zu erreichen? Und als Drittes, kann ich die notwendigen Schritte gehen? Das ist das, wie Selbstwirksamkeit auf einer individuellen Ebene entsteht. Also zum Beispiel, ich verliere meinen Arbeitsplatz und jetzt ist die Frage, okay, was wäre mein Ziel? Ich möchte eine neue Arbeit, die mir vielleicht mehr entspricht oder sogar sinnerfüllender ist. Was ist notwendig dafür? Ich muss mir klar werden, worum geht's hier? Wo kann ich mich bewerben? Was wäre überhaupt das, was für mich ein besserer Arbeitsplatz wäre? Und dann die Überzeugung aufzubauen, ich kann das tun. Auf einer individuellen Ebene ist das leichter, weil es machbarer ist und weil mein persönliches individuelles Handeln an der Stelle sich sehr schnell in Erfolg übersetzt, so wie du auch sagst. auf einer kollektiven Ebene. Wenn wir diese großen Geschichten anschauen, dann ist das schwieriger und dann haben wir das Gefühl allein nicht mehr. Und dort brauchen wir, bevor die anderen Schritte funktionieren, immer Bindung. Das heißt, wir brauchen mehr Menschen, die sagen, komm, lasst uns gemeinsam und stark machen dafür, dass wir Foren schaffen, in denen Menschen unterschiedlicher politischer Gesinnung wieder miteinander diskutieren. Oder in denen wir versuchen, gemeinsam dafür zu wirken, nachhaltige ökologische Projekte zu fördern beispielsweise. Das heißt, der große Unterschied im Wesentlichen ist, dass diese großen Krisen oder Themen zwei verschiedene Dinge mit sich bringen, die individuelle Krisen nicht mit sich bringen. Nämlich einmal, sie sind viel langfristiger und schwerer zu lösen. Wir sprechen hier über transgenerative Fragen und so weiter. Das ist dadurch herausfordernder. Und sie erfordern, dass sich Menschen zuerst in größeren Kollektiven quasi zusammenfinden, um dann gemeinsam zu handeln. Sodass ich nicht das Gefühl habe, es hängt an meinem Urlaubsflug, sondern ich sehe, wie viele Menschen mit mir gemeinsam jetzt versuchen, die Frage zu stellen, dürfen wir eigentlich noch Langstrecke fliegen? Oder unter welchen Gesichtspunkten sollten wir uns zumindest die Frage stellen, ob diese Reise jetzt sinnvoll und notwendig ist?
Okay, dann haben wir jetzt quasi über die Themen Sinnhaftigkeit gesprochen. Also Sinnhaftigkeit insbesondere auch nochmal im Kontext vom eigenen Schaffen, unternehmerischen Schaffen oder eben als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin schaffend, dass es sehr zuträglich sein könnte für das eigene Seelenwohl, für das eigene Gefühl davon, ein gutes Leben zu führen, wenn ich das nicht nur tue, um Geld zu verdienen, sondern wenn ich das Gefühl habe, in irgendeiner Form fühle ich mich auch dazu berufen, das zu tun. Jetzt frage ich mich, Judith, um mich überhaupt für eine Sache berufen fühlen zu können, welche Voraussetzungen oder welches Matching muss denn da zwischen mir und der Sache vorliegen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich mich nicht sehr berufen darin fühlen würde, an Schachweltmeisterschaften teilzunehmen. Und eher das Gefühl hätte, ich bin da falsch am Platz, würde sich wahrscheinlich für mich weniger sinnhaft anfühlen.
Genau. Also was ein Schlüssel ist, um das Ganze so ein bisschen runterzubrechen ins wahre eigene Leben, ist zu wissen, dass gelebte eigene Werte und Lebenssinn ganz dicht zusammenhängen. Das heißt also, was man immer machen kann, ist etwas, das nennen wir in der Psychologie Leitern. Und das ist eigentlich wie die innere Vorstellung, mit jeder Sprosse ein Stück weit nach unten interessanterweise zu steigen. Also wenn wir hier zusammensitzen und wir machen einen Podcast, dann kann ich euch beide fragen, wofür macht ihr das? Ja, und ihr könntet individuell antworten, wofür denkt ihr, wozu trägt das hier bei? Und dann kann ich mir eine Antwort geben und ich kann wieder fragen, aha, und wofür ist das wichtig? Und das kann ich quasi so schrittweise machen. Und meine Antwort, wenn ich das wofür oft genug beantwortet habe, egal über welche Art von Tätigkeit oder Berufsfeld wir nachdenken, ist, dass wir idealerweise bei etwas ankommen sollten, nach dem dritten oder vierten Mal wofür, wo ich sage, ja, dafür ist es wichtig, das ist mir wichtig, dass das am Herzen liegt. Ja, also wenn ihr mich fragt, wofür sitze ich mit euch hier und spreche über ein erfülltes Leben und positive Psychologie, dann würde ich sagen, weil das so vielen Menschen hilft, mit dem eigenen Leben anders in Kontakt zu treten. Wofür ist das wichtig? Dafür, dass wir genau anfangen, additiv zu handeln, dass wir als Gesellschaft nachhaltiger werden in unserem Streben. Und dafür, dass Menschen sich eben nicht nur um sich selber drehen, sondern wir anfangen, miteinander anders Mensch zu sein. Und das könnte ich noch 2-3 Mal beantworten und am Ende würde ich in jedem Fall bei was ankommen, wo ich sage, und das ist mir total wichtig. Und immer wenn das funktioniert, egal bei dem, was ihr euch fragt, also welche Tätigkeit das ist, wenn ihr bei dem Wofür nachher bei einer Antwort rauskommt, wo ihr sagt, das ist mir zentral wichtig, dann arbeitet ihr in dem Moment erfüllend oder an etwas, was für euer Wertesystem und auch für euren Lebenssinn tatsächlich zentral ist.
Das ist also in dem Fall so, weil unsere Arbeit und unser Wertekonstrukt in dem Fall in Harmonie miteinander sind, richtig?
Ganz genau. Und in Harmonie ist ein schönes Wort dafür. Und es gibt noch ein anderes, nämlich Stimmigkeit. Also diese innere Stimmigkeit ist eigentlich auch eine wunderschöne Art, um ein erfülltes Leben zu verstehen. Zu sagen, ist das in mir stimmig? Was ich tue. Passt das? Stimmt das zu meinem Wertesystem, zu dem, wofür ich mich stark machen will in dieser Welt? Und wenn es ein großes Maß innerer und auch äußerer Stimmigkeit gibt, dann ist das Resultat ein erfülltes Leben.
Mhm. Und wenn ich das Ganze jetzt in Bezug setze zu, du hast über den Eudaimonismus gesprochen, das wurde ursprünglich durch Aristoteles geprägt, wenn ich mich recht entsinne, und er beschreibt ja immer wieder die Themen rund um Tugendhaftigkeit auf der einen Seite und eben auch, dass es wichtig ist, auch gegen gewisse Widerstände ankommen zu können und diese quasi zu überkommen. Ja, das hast du mit Anstrengung beschrieben. So. Jetzt kann ich ja das Gefühl haben, dass meine Arbeit vielleicht deshalb auch nicht stimmig ist, weil ich andauernd wieder vor neuen Herausforderungen stehe. Ja, also wie kriegen wir ein Gefühl dafür, ob eine Stimmigkeit eigentlich auf einer Werteebene vorliegt, sich aber die Unzufriedenheit vielleicht eher aus zu viel Anstrengung speist oder ob vielleicht nicht ausreichend Anstrengung da ist, aber ein hohes Matching auf Werteebene, aber eben aufgrund der fehlenden Anstrengung irgendwie das schale Gefühl übrig bleibt, das passt irgendwie doch nicht ganz so, wie es gerade ist.
Also fehlende Anstrengung ist ja mitunter schon eine Wertung, die von außen kommt. Ich versuche das mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Wichtig bei diesen zwei, beziehungsweise es gibt ja noch eine dritte Form, aber bei diesen zwei unterschiedlichen Zugängen eines erfüllten Lebens, ist, dass es gar nicht unbedingt so ist, dass wir nur auf der einen oder auf der anderen Seite zu Hause sind, sondern dass es häufig darum geht, sozusagen auch in einem Wechselspiel zu sein und dass sich Menschen darin unterscheiden, was ist die zentrale oder für mich vielleicht zentrale Leitlinie eines guten oder erfüllten Lebens. Und das, wo Eudaimonismus oder auch Sinnsuche oder Sinnstiftung tatsächlich auch gesundheitlich kritisch werden kann, ist, wenn ich merke, ich reibe mich stark auf für etwas, was mir total am Herzen liegt, ne? Und vielleicht hole ich mir dabei auch immer mal wieder ein blaues Auge und merke, dass plötzlich dieses andere, ne? Also was trägt auf einer emotionalen Seite zu meinem Leben bei und so weiter, total ins Hintertreffen gerät. Das heißt also, auch hier ist es häufig so, dass auch wenn wir uns in der grundsätzlichen Präferenz unterscheiden, wir von beidem etwas brauchen. Und dann ist es vielleicht weniger die persönliche Anstrengungsbereitschaft oder nicht, das kann ein Faktor sein, aber eher die Frage, ist es vielleicht in mir stimmig, aber im Außen nicht stimmig und sollte deswegen eine andere Form finden, meinen Sinn zu finden.
Ist es vielleicht in mir stimmig, aber im Äußeren nicht stimmig?
Ich gebe dir ein Beispiel. In meinem Bekanntenkreis gibt es sehr viele Ärzte und Ärztinnen, die in Krankenhäusern arbeiten. Das ist hochgradig sinnstiftend für die. Die führen alle ein wirklich hochgradig eudaimonisches Leben. Sie wissen, das ist das Richtige, was ich dort tue. Und gleichzeitig gerade so die jungen Assistenzärzte und Ärztinnen leben häufig weit, weit, weit über dem Maximum der Belastungsgrenze. Das ist quasi weniger das Thema von, ich bin nicht engagiert genug, als vielmehr, ich bin in einem System, was teilweise 24-Stunden-Schichten beinhaltet und das wird als normal erlebt bei Menschen, die dann OPs durchführen beispielsweise, so dass ich mir die Frage stellen muss, bis wohin kann ich das leisten und wo brauche ich sozusagen eine andere Struktur oder ein anderes System, um wirksam sein zu können, ohne mich dabei vollkommen selbst aufzugeben. Und das meine ich. Da ist die innere Stimmigkeit absolut, aber die Strukturen, die dort zur Verfügung gestellt werden, machen es vielen unmöglich, selber gesund zu bleiben, während sie dort tätig sind. Ja, und dann ist diese äußere Stimmigkeit nicht gegeben.
Und wie kann ich, wenn ich jetzt in einem System bin, ja, sei es Pflegekräfte oder Ärzte, Ärztinnen, die du gerade eben genannt hast, wie kann ich da gut für mich sorgen oder worauf sollte ich bei mir achten, ja, damit ich eben vor lauter Stimmigkeit und Antrieb, den ich daraus erfahre, Sinn in die Welt zu bringen und auch für mich sinnvoll zu leben, nicht selbst dann irgendwann in den Burnout komme?
Du sprichst ein ganz wichtiges Spannungsfeld an, nämlich dem, was kann das Individuum tun versus wo müssen wir Systeme verändern. Und ich beantworte immer die eine Frage ungern, ohne die andere mit in den Blick zu nehmen, weil natürlich, ne, wenn wir zum Beispiel ein Unternehmenssetting haben, das ist immer das berühmte so Resilienztrainings in Unternehmen, und wir haben zum Beispiel eine Unternehmensstruktur, die massiv fordert und sehr wenig Ressourcen zur Verfügung stellt, also dadurch quasi Menschen permanent unter Stress setzt. Und dann wird die Frage gestellt, was kannst du individuell machen, um in diesem Unternehmen besser durchzukommen? Dann mache ich innerlich immer schon so einen Schritt zurück, zu sagen, es ist wichtig, beides in den Blick zu nehmen. Und zum Beispiel auch, wenn wir jetzt über Pflege sprechen, dass ich gerade auch Pflegekräfte und alle anderen, wir in der Gesellschaft, dafür stark machen, dass sich diese Strukturen verändern können, dafür, dass gesundes Arbeiten möglich ist. Und dann gibt es aber natürlich genau das, was du ansprichst. Das heißt also auch das, was ich individuell und persönlich machen kann. Und ein sehr bekanntes Konzept der positiven Psychologie ist das PERMA-Modell. Also das heißt die 5 Säulen eines gelingenden oder erfüllten Lebens, die es quasi leichter machen, wenn sie gut aufgebaut sind, auch sehr herausfordernde Umgebungsfaktoren gut abpuffern zu können. Und dazu gehört eben die Anwesenheit positiver Emotionen. Also wie kann ich immer wieder dafür sorgen, dass ich Momente habe, in denen ich glücklich sein und arbeiten kann. Dazu gehört Engagement, also weiß ich, was meine Stärken sind und setze die wirklich ein und nutze die. Dazu gehört Sinn, Meaning, wo wir schon drüber gesprochen haben, wo finde ich Sinn in meinem Tun. Dazu gehört das R von Relationships, Beziehungen. Was sind die Menschen, mit denen ich gemeinsam in tiefe Beziehung gehe, sodass wir besser durch auch sehr herausfordernde zum Beispiel Systeme navigieren können. Und dazu tatsächlich gehört auch dieses A von Accomplishment. Also da sind wir bei deinem Selbstwirksamkeitsthema oder auch Erfolgserleben. Also wo hole ich mir immer wieder das Gefühl, auch wirksam und erfolgreich sein zu können. Und das sind alles Säulen sozusagen oder wenn man so möchte, Quellen eines erfüllten Lebens. Und wenn ich in die investiere, dann werden auch sehr herausfordernde Umgebungsfaktoren dadurch leicht.
Also don't get me wrong, ich bin ein großer Verfechter von Systeme zu verändern und nicht nur individuelles Verhalten. Es ist halt nur so, ich kann, um mich selbst unabhängiger zu machen, statt dass ich warte, bis ein System sich für mich verändert, ja, mich selbst und Entscheidungen, die ich treffe, kann ich eben leichter beeinflussen als Systemwirkungen. Und deswegen die Nachfrage. Jetzt hast du das PERMA-Modell angesprochen. Wenn ich jetzt auf Engagement schaue und das im Arbeitskontext jetzt mal reflektiere, dann fällt mir immer die letzte Gallup-Umfrage ein. Dann sieht es in Deutschland jetzt nicht so berühmt aus. Das sind, glaube ich, gerade mal 11% der Menschen, die berichten, sie seien engagiert bei ihrer Arbeit und ich glaube 16% sogar aktiv destruktiv und der Rest irgendwie in between. Das klingt nicht nach wirklichem Engagement.
Genau. Hier ist allerdings wichtig zu verstehen, was meint dieses Engagement hier. Und da geht es eigentlich auch, wir waren ja schon beim Stimmigkeitsthema, darum zu wissen, wo komme ich in den Flow und was sind meine persönlichen Stärken. Und das meint nicht Fähigkeiten, sondern das meint, was sind meine Charakterstärken, wie zum Beispiel Kreativität oder Humor oder kritisches Denken oder Verbindungsfähigkeit, also sowas wie Liebe. Also wer bin ich eigentlich als Mensch und kann ich das, wer ich als Mensch bin, in meinem Arbeitskontext leben? Das heißt also, wenn das, was mich am meisten als Persönlichkeit auszeichnet, beispielsweise ist, wie ich mit anderen in Beziehung trete und meine soziale Intelligenz und meine Empathiefähigkeit und ich aber einen Arbeitsplatz habe, bei dem ich vor meinem Rechner den ganzen Tag alleine Daten bearbeite, dann entspricht quasi mein Arbeitsalltag nicht der Persönlichkeit, die ich bin. Und das ist das, was im PERMA-Modell sehr stark mit Engagement überschrieben wird. Da geht es also nur ein bisschen nachgeordnet um die Frage, wie sehr bringe ich mich beruflich ein, als wie sehr kann ich ich sein und wie weit kann ich mich als Persönlichkeit einbringen in meinen beruflichen Alltag. Und je höher diese Diskrepanz ist, also je weniger ich die Person, die ich bin, leben kann in dem Berufsleben, was ich habe, desto schlechter ausgeprägt, wenn man so möchte, oder desto desolater ist diese Säule. Und das ist das, was hier gemeint ist. Also je mehr ich das kann, desto engagierter bin ich auch in meinem Unternehmen oder für das, was ich tue, weil ich ich sein kann in dem Kontext. Aber das ist sozusagen die Langzeitfolge davon.
Und das gibt ja letztlich einen katastrophalen Rückschluss. Also wenn du sagst, ich muss das Gefühl haben, wirklich hier auch als Mensch in der Art und Weise, was mich besonders macht, was mich als Individuum quasi charakterisiert. Ich muss in der Lage sein, das quasi auch im Arbeitskontext transferieren zu können in mein Wirken. Und wir gleichzeitig sehen, das scheint aber gerade mal einer von 10 Personen zu gelingen. Dann würde das ja die potenzielle Rückfrage nach sich ziehen. Sind denn 90% der Menschen, haben die entweder für sich das falsche Umfeld gefunden oder lassen die Umfelder überhaupt nicht mehr zu, dass die Menschen ihre Individualität und ihre Grundtugenden zum Ausdruck bringen?
Wichtig daran zu verstehen ist, dass das keine 1-zu-1-Verbindung ist. Also wenn wir fragen, warum sind die Gallup-Ergebnisse so desaströs, dann wirken sehr, sehr viele Kräfte gleichzeitig. Und davon ist einer die Frage von, wie gut passe ich sozusagen zu dem Arbeitsplatz, was ich habe. Aber es sind ganz häufig auch unternehmensstrukturelle Fragen, wie zum Beispiel, wie sehr transportieren Unternehmen die Bedeutsamkeit jeder einzelnen Person? Also wie sehr habe ich das Gefühl, ich kann etwas beitragen und mein Beitrag wird auch gesehen? Oder wie sehr habe ich das Gefühl, wirklich zugehörig zu sein und gemein zu sein als arbeitnehmende Person in meinem Unternehmen? Oder bin ich hier eigentlich egal? Ja, also gerade im Hochschulkontext kennen wir das viel, dass Menschen unglaublich engagiert sind und dass das aber überhaupt nicht gewürdigt wird zum Beispiel und unterstützt wird. Und das ist etwas, womit man Job-Engagement wirklich auch abtöten kann. Das heißt, es gibt viele Gründe dafür, weswegen Menschen hoch engagiert zum Beispiel Pflegekräfte werden oder Lehrende oder Mitglied einer bestimmten Organisation, um dann quasi so häufig frustriert zu werden, bis dann dieses Job-Engagement so weit zurückgeht. Die häufig eben auch damit zu tun haben, dass die Erwartungen an entweder den Arbeitsplatz oder was dort möglich wird oder eben auch die Unternehmensstrukturen oft genug frustriert werden, um dann herausfordernd zu werden für den Arbeitnehmenden und dass dann eben diese Divergenz stattfindet, also auch die Unternehmensbindung abnimmt und das Engagement.
Also wenn Menschen das Gefühl haben, sie können nichts bewirken.
Zum Beispiel, wenn Menschen das Gefühl haben, sie können nichts bewirken oder wenn Menschen das Gefühl haben, ich bewirke ganz viel, aber es wird nicht gesehen. Ich werde dafür nicht gewertschätzt, das wird nicht honoriert. Oder eben auch, wenn Pflegekräfte sind ja ein schönes Beispiel dafür, ich unglaublich viel gebe, auch ganz viel bewirke, aber quasi ständig über meine Grenzen gehen muss, um in diesem System zu überleben. Und dann ist es sehr adaptiv zu sagen, ich gebe nicht jeden Tag 110%, sondern 80%, damit ich auch in 10 Jahren noch arbeitsfähig bin. Also all diese Mechanismen wirken in die Frage, wie engagiert bin ich dort, wo ich tätig bin.
Das hat ja viel mit Führung, egal welchen Kontext, Unternehmenskontext, Hochschulkontext, klinischen Kontext zu tun. Was wäre für dich dann in dem Umfeld eine gute Führungskraft?
Eine gute Führungskraft, also es gibt so einen ganz einfachen Ansatz, oder einfach ist der nicht, aber so eine direkte Antwort, wirklich aus dem Positive Leadership-Bereich, wo man sagt, es gibt bestimmte Dinge, die Führungskräfte entweder tun oder verkörpern, die es Arbeitnehmenden leichter machen. Und zwar das eine ist, dass gute Führung aus Sicht der positiven Psychologie dem Heliotropismus nahe ist. Heliotropismus, Achtung, alle so wachsenden Pflanzen da draußen, alle Lebewesen gehen eigentlich der Sonne entgegen. Das ist der Effekt, den habt ihr, wenn ihr Zimmerpflanzen habt, die vor dem Fenster stehen. Also dieses, wir wachsen der Sonne entgegen. Das heißt, sehr, sehr gute Führung. In dem Sinne sind Führungskräfte, die uns sozusagen beim Wachsen helfen, die energetisierend sind. Das heißt also, wo sich der Kontakt mit der Führungskraft für die Mitarbeitenden so anfühlt, wie es geht jetzt ein Stückchen besser. Ich bin jetzt ein Stück motivierter, ich bin ein bisschen mehr in meiner Kraft. Und die tatsächlich die Mitarbeitenden wirklich im Blick haben als Menschen. Und das kann man in konkretes Führungsverhalten übersetzen. Also dieses PERMA-Modell, das gibt es wirklich auch als Führungsmodell, wo die Frage ist, was tun wir denn in unseren alltäglichen Führungstätigkeiten dafür, um Mitarbeitenden Beziehungen zu ermöglichen? Was tun wir denn dafür, um Sinn erleben in der Arbeit deutlich zu machen? Was tun wir denn, um rückzumelden, was sind deine Stärken und wie können wir die hier nutzen? Das heißt, man kann im Prinzip als Führungskraft das Führungsverhalten sehr danach ausrichten, dass man sozusagen Erfüllung am Arbeitsplatz realisiert, nicht zuletzt im wahrsten Wortsinne durch das eigene leuchtende Beispiel, was es dann deutlich leichter macht, dass Menschen in dieses Engagement finden. Und aber ein Gedanke dazu, Oliver, weil du hast es so schön angesprochen, unter dem, was wir vorhin auch hatten, es gibt eigentlich 3 Ebenen. Es gibt die Frage, was kann ich selber tun, um in ein erfüllteres Arbeitsleben oder Leben hineinzufinden? Es gibt die, was können Führungskräfte tun, um mehr ihrer Mitarbeitenden zu ermöglichen, in ein erfüllteres Arbeitsleben zu kommen und damit ja auch motivierter und engagierter und wirksamer zu sein. Aber wir sollten nicht vergessen, dass auch die beste Führungskraft, hier sind wir wieder, in einer Unternehmensstruktur, in der ganz viele Prozesse einfach sehr herausfordernd sind, natürlich vor den gleichen Herausforderungen steht wie die Mitarbeitenden selber. Also das heißt, eigentlich brauchen wir alle 3 Ebenen, die Frage stellen, wie kann erfülltes und gutes Arbeiten bei uns gelingen, um darüber tatsächlich auch wirksam in der Welt zu sein oder eben auch für sowas wie Leistung und Engagement und Motivation einen guten Nährboden zu liefern.
Jetzt gibt es ja immer mehr KI-Tools und KI-Einsatz in Unternehmen und das ist ja erst der Beginn einer Welle. Und ein Trend, der dabei immer wieder berichtet wird, ist ja, dass Arbeit damit immer mehr fragmentiert wird. Also auch für das Individuum, für den Menschen. Also jetzt mal außer vielleicht Handwerksberufe oder Pflegeberufe ausgenommen, aber so für den Bereich dieser Office Worker, Knowledge Worker in Anführungszeichen immer tituliert. Das heißt, das, was man früher in den 1920er Jahren bei Henry Ford gesehen hat mit der Arbeitsteilung am Fließband, das bringt jetzt die KI sozusagen in die Wissensarbeit rein, angeblich. Das heißt, es wird ja immer schwieriger für den Menschen, sich sozusagen mit dem Outcome dessen, was ich schaffe, was ich mache, zu identifizieren, wenn das immer mehr fragmentiert wird. Wie siehst du diese Entwicklung?
Das ist tatsächlich ein großes Problem und ich würde dem noch was Zweites an die Seite stellen. Also das eine ist die Fragmentierung. Ich gebe ein Prompt rein, da kommt was raus, damit arbeite ich. Also dieser iterative Prozess, den ihr braucht, damit KI tatsächlich auch sinnvoll mitarbeiten kann. Und gleichzeitig ist die Sinnentleerung tatsächlich an dieser Stelle noch ein zweiter großer Punkt oder auch diese Stärkenverarmung, wenn man so möchte. Das heißt, jemand, der sehr kreativ ist und das eigentlich im eigenen Schreiben von Texten oder im eigenen Design zum Beispiel bisher zum Ausdruck gebracht hat und plötzlich bin ich gezwungen, eigentlich einen existenziellen Teil meiner Arbeit, der mir ermöglicht hat, meine Stärken zu nutzen, als auch Sinn zu erleben, abzugeben, weil es die KI quasi oder mindestens teilweise abzugeben, weil es die KI ein Stück besser machen kann. Und wir sehen hier, dass es tatsächlich auch spannende Studien gibt, zum Beispiel aus der Sinnforschung, die zeigen, mehr Menschen in ärmeren und sozial schwächeren Ländern haben das Gefühl, ein sinnerfülltes Leben zu führen, als Menschen in Industrienationen. Weil die Frage, warum stehe ich morgens auf, viel leichter zu beantworten ist, wenn klar ist, wenn ich heute nicht mehr aufs Feld gehe oder auf dem Markt stehe oder, haben meine Kinder heute Abend nichts zu essen. Also das heißt, viele dieser existenziellen Fragen, auch Herausforderungen, sind viel leichter zu beantworten, wo es weniger Ressourcen gibt. Und KI ist eine große Ressource. Das heißt, was man aus diesen Studien eigentlich so ableiten kann, ist, dass wir vermutlich auf dem Weg sind in eine sehr fundamentale Sinnkrise, wenn immer mehr für uns eigentlich sinnstiftende Arbeit und auch also stärkenorientierte Arbeit ausgelagert und fragmentiert wird. Und wir wissen noch nicht, dass die Forschung jetzt natürlich irgendwie ganz weit vorne dabei, was bedeutet das langfristig, aber es ist sehr absehbar, dass es mindestens so viel Herausforderungen für psychologisch gesundes Arbeiten liefern wird, wie es potenziell vielleicht Entlastung oder Verbesserung von Arbeit bringen kann.
Vielleicht in dem Kontext rund um das Thema Sinnstiftung nochmal eine Rückfrage. Also ich weiß, wir sind in Richtung Führung gegangen und haben über das Thema KI gesprochen. Aber ich glaube, was wir für mich zumindest noch nicht final durchgesprochen hatten, waren die Faktoren für die Maximierung von Lebenszufriedenheit. Ja, wobei es geht ja gar nicht zwangsläufig um Maximierung. Es geht ja einfach darum, das denke ich mir immer, eigentlich ist es doch wichtig, dass du am Ende deines Lebens zurückschauen kannst. Angenommen, du bist irgendwie auf deinem Balkon oder auf deiner Terrasse, sitzt in deinem Schaukelstuhl, schaust zurück und kannst sagen, das war gut so. Ja, und für dieses, es war gut so, das braucht ja so dieses innere Gefühl von Stimmigkeit. Und ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen und da gibt es vielleicht Sachen, die ich bereue, aber irgendwie bereue ich dann doch auch nichts, ne? Weil häufig hat man ja so dieses Gefühl, man ist dann doch irgendwie an seinen Herausforderungen gewachsen und so weiter und so fort. Und wir hatten jetzt ja schon drüber gesprochen, es ist wichtig, die eigenen Werte zu kennen, auch mal so diesen Cross-Check zu machen, diese eigenen Werte, also kann ich die auch bei der Arbeit zum Ausdruck bringen, ja oder nein? Und häufig geht das auch mit Stärken zusammen und mit dem Thema Berufung. So, was für mich noch offen ist, liebe Judith, sind zwei Dinge. Auf der einen Seite hast du über Hedonismus gesprochen, hast gesagt, Aristoteles hat gesagt, ganz so einfach kann es nicht sein, lass uns über Tugendhaftigkeit und Anstrengung sprechen. Das haben wir jetzt schon zumindest im bestimmten Umfang behandelt. Aber nochmal die Frage rund um das Thema Hedonismus und dann perspektivisch auch nochmal, welche weiteren Faktoren für ein zufriedenes oder erfülltes Leben gibt es vielleicht noch, die wir bislang ausgeblendet haben. Aber starten wir noch mit dem Hedonismus. Also wie gut oder schlecht ist es denn jetzt überhaupt, hedonistischen Freuden nachzugehen aus Sicht der Wissenschaft?
Hier ist die Frage, gut für was oder gut für wen? Also grundsätzlich ist das Streben nach einem primär glücklichen Leben, also im Sinne von, ich möchte so viel positive Emotionalität wie möglich haben, gar nicht so unstrittig, weil Menschen, die sagen, ich möchte vor allem glücklich sein, häufig an ihren eigenen Erwartungseffekten scheitern. Also ein klassisches Beispiel. Ich mache einen Urlaub, investiere eine Menge Geld, gehe davon aus, das muss ja eine unglaublich schöne Zeit sein. Und dann ist es vielleicht doch anders. Das heißt also, Menschen, die primär danach streben, glücklich zu sein, sind nicht selten, wenn wir uns das wissenschaftlich angucken, unglücklicher als die, die sagen, Glück ist gar nicht so mein ultimatives Ziel, weil ich nicht ständig im Abgleich bin. Bin ich denn jetzt glücklich? Bin ich wirklich glücklich? Wie fühlt es sich gerade in mir an? Weil das ist wirklich ein Problem für diejenigen, für die das so ein ganz, ganz zentrales Ziel ist. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Anwesenheit positiver Emotionen uns hilft, Mut zu fassen, Hoffnung zu schöpfen, schwierige Dinge anzunehmen. Das heißt, auch einen ganz hilfreichen Ansatz haben kann. Nur die Ausschließlichkeit des Fokus, das ist das, wo es dann quasi in was Kritisches hineinkippen kann. Also auch hier gilt, es ist gut, sich dem eigenen Glück zuzuwenden, aber eben mit diesem Verständnis zu sagen, wenn es ein gutes Leben ist, dann ist Glück das, was dem folgt und nicht Glück ist das Ziel. Das ist so eine ganz wichtige grundsätzliche Frage. Und das sollten wir uns im Jahr 2026 eben wahrscheinlich auch fragen, ja, Lebensglück unbedingt, Lebenszufriedenheit, wie wunderbar. Aber für all diejenigen, die da draußen Kinder haben oder darüber nachdenken, wie wird die Welt im Jahr 2050 aussehen, ist vielleicht das eigene Lebensglück als Maßgabe zur Lebensgestaltung gar nicht die weiseste Leitlinie für ein gutes Leben. Sondern die große Frage von, wie wollen wir, dass die Welt in 10 Jahren von jetzt aussieht? Was möchte ich in dieser Welt verändern? Und vielleicht macht mich das echt unzufrieden, weil diese Demokratie nicht so leicht zu bewegen ist, wie ich sie gerne bewegen würde. Oder vielleicht macht mich das manchmal unglücklich, weil ich sehe, die Menschen leiden, denen ich versuche zu helfen. Aber es ist okay, weil mein primäres Ziel nicht ist, total zufrieden zu sein, sondern weil mein primäres Ziel ist, zu dieser Welt beizutragen. Das heißt, hier würde ich immer so einen Halbschritt zurück machen, zu sagen, diese individuelle Perspektive, die ist nicht zu vernachlässigen und kann hilfreich sein. Aber es kann uns auch total helfen, wenn wir den Blick weiten für, was ist denn das, am Ende, du hast gesagt, du guckst du vom Lebensende, Kai, wo ich zum Schluss sagen würde, wenn ich so gelebt habe, dann war es für mich ein gutes Leben in dieser Welt. Und da war ich vielleicht nicht immer glücklich und echt nicht immer zufrieden. Aber ich habe für mich gute Entscheidungen getroffen, so wie du sagst. Und dazu müssen wir manchmal weggehen von dieser individuellen Perspektive. Und es gibt gleichzeitig noch eine dritte Form, also neben diesem Hedonismus und Eudämonismus gibt es auch das, was wir ein psychologisch reiches Leben nennen. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, es ist gar nicht immer so wichtig, dass alles, was ich mache, sinnvoll ist oder dass ich dabei glücklich bin, sondern für mich ist vor allem wichtig, das Leben im Ganzen zu nehmen, der Welt offen zu begegnen, viele verschiedene Erfahrungen zu machen und dadurch diese Welt besser zu verstehen und mich besser zu verstehen. Und auch das kann ein Ansatz sein für ein wirklich erfülltes und glückliches Leben. Und ich nehme mal deinen schönen Satz von vorhin, Kai, der strahlt mir noch nach, zu sagen, ich gucke von hinten. Es gibt tatsächlich eine Intervention, wo man sagt, stellt euch mal vor, ihr habt ein gutes Leben gelebt. Wir wissen noch gar nicht, was es ist. Es ist ein stimmiges Leben gewesen. Und dann steht irgendwann am Ende, nachdem es ein langes und wirklich stimmiges Leben war, steht jemand an eurem Baum, an eurer Grabstelle, wo auch immer, und guckt auf den Stein, auf dem euer Name steht. Und darunter steht nur ein einziger Satz. Ein Satz zu eurem Leben. Welcher wäre das? Und da können wir Antworten finden. Wer einen guten Satz hat, der hinten draufstehen soll, kann von hinten das Leben anfangen zu verstehen. Wenn ich weiß, was mein Satz ist, dann kann ich fragen, ist das gerade stimmig, was ich lebe? Passt mein Arbeitsplatz? Kann ich meine Stärken da leben? Ja, wenn ich den heutigen Tag anschaue, zahlt der eigentlich ein auf das, was ganz hinten mal auf dem Grabstein stehen soll? Und das kann vielleicht auch eine hilfreiche Maßgabe sein, sich selbst im Leben zu überprüfen. Und ich wage eine heiße Hypothese. Ich glaube, wenige Menschen würden hinten den Satz drauf haben wollen, sie hat einen echt hohen Status und eine Menge Geld verdient. So. Es hilft uns, das Leben auszurichten.
Mindful Moment.
Was, wenn Glück gar nicht der beste Kompass für dein Leben ist, sondern dich total in die Irre führt? Judith sagt, Wenn wir Glück zum höchsten Ziel machen, geraten wir schnell in so eine merkwürdige Dauerkontrolle. Bin ich glücklich genug? Fühlt sich das schon richtig an? Müsste da nicht mehr sein? Glück entsteht viel mehr als logische Folge. Nämlich, wenn wir stimmig leben, wenn wir Sinn erleben, wenn wir etwas beitragen, wenn wir Erfahrungen machen, die unser Leben reicher, weiter und echter machen. Vielleicht ist deshalb die bessere Strategie eine Art Reverse Engineering. Nicht fragen, was macht mich jetzt am glücklichsten, sondern vom Ende her denken. Wenn mein Leben wirklich stimmig gewesen wäre, woran würde ich das am Ende erkennen? Vielleicht magst du dich mal Folgendes fragen. Wenn am Ende meines Lebens ein einziger Satz über mich auf meinem Grabstein stehen würde, welcher soll das sein? Wozu möchte ich beigetragen haben? Was möchte ich verändert, erlebt oder verstanden haben? Und zahlt mein heutiges Leben denn schon irgendwie darauf ein? Wir leben zwar vorwärts, aber verstehen uns rückwärts. Und vielleicht ist genau das der kleine Hack, schon jetzt das erfüllte Leben von morgen gestalten zu können.
Vielleicht auch gegen dem, was sozusagen am meisten auf die Frage beantwortet wird, von deinem kleinen Gedankenexperiment, das du mit uns am Anfang geteilt hast, dass ich eigentlich am meisten Zufriedenheit für mich bekomme, wenn ich anderen etwas gebe, wenn ich etwas schenke. Wenn das bei dieser Reflexion ja wieder mehr in den Vordergrund treten dürfte, dann hätte das eine bessere Chance, auf den Grabstein zu landen. Und das dann zurückgedacht, hätte eine bessere Wirkung auf all das, was wir jetzt bislang besprochen haben. Ja, weil weniger das Ich, was nehme ich in den nächsten Tagen mit, sondern eher das, was trage ich bei, damit die Welt ein bisschen besser wird, sage ich mal salopp gesprochen.
Absolut. Und ich meine, es kann ja auch durchaus sein, dass jemand sagt, der Spruch, der auf meinem Grabstein hinten draufstehen soll, ist, he had a really good time. So, also dann ist das jemand, der in diesem wirklich sehr glücksorientierten Leben zu Hause ist. Ja, und auch dem können wir uns wertungsfrei zuwenden. Aber ich finde es vor allem wichtig, unter dem Thema von Stimmigkeit, das Kai nochmal so betont hat, zu sagen, es sollte vor allem stimmen, ganz am Ende. Weil sonst lebe ich an meinem eigenen Leben vorbei.
Und sag mal, Judith, was ich mich frage, welche Dimension wir noch nicht so wirklich durchgesprochen haben. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die zentral ist aus Sicht der positiven Psychologie. Aber wenn man sich mit Maslow beschäftigt und der Bedürfnispyramide, wobei da steht ja zur Debatte, war das überhaupt jemals als Pyramide gedacht? Und vor allem steht, glaube ich, auch zur Debatte, was hat er denn tatsächlich gemeint mit dem Thema Self-Actualization, also Selbstverwirklichung, ja? Und häufig ist es ja so, dass Selbstverwirklichung eben nicht im Maslow'schen Sinne damit verwechselt wird, quasi diesen höher, schneller, weiter Gedanken bis zu seinem Lebensende gnadenlos durchzuziehen. Was die negativen Konsequenzen davon sein können, darüber sprachen wir zu Beginn des Gespräches, nämlich dass quasi nach jedem Berg kommt der nächste, nach jedem Gipfel kommt der nächste und am Schluss bleibt immer noch der Mount Everest. Das heißt also Zielerreichung, allein das Erreichen bestimmter Erfolge kann es nicht sein. Und Maslow meinte damit ja vielmehr, was man im Buddhismus die Zwiebelschälen nennt, also wirklich mal genauer hinzuschauen und sich aus diesen ganzen Verwicklungen zu befreien, um dann wirklich den eigentlichen Wesenskern zum Leuchten zu bringen oder zumindest mal vielleicht stärker zu erkennen und vielleicht auch ins Leben zu übertragen. Wie steht die positive Psychologie zu sowas?
Absolut. Und ich finde es ein ganz wichtiges Thema, was du da noch ansprichst. Nämlich, es ist quasi eine der tragischsten Verwechslung, wenn wir über ein erfülltes Leben sprechen, die wir im Moment da draußen überhaupt haben. Das ist nämlich die Verwechslung zwischen Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung. Selbstoptimierung zu sagen, Judith hat gesagt, Sinn ist wichtig, also muss ich jetzt mehr Sinn in mein Leben bringen. Oder ein gesunder Körper ist wichtig, also muss ich raus und ganz viel Sport machen. Und damit entfremde ich mich eigentlich von der Frage, und was ist meine innere Antwort? Nicht die, was hat jemand von außen gesagt, was ist gesellschaftlich vorgegeben oder was sagt die Wissenschaft, sondern was ist meine Antwort auf den Ruf des Lebens? Und das, was Maslow wollte, was sich in der buddhistischen Philosophie findet und aber auch in ganz vielen anderen, auch alten, traditionierten Denkschulen, die über das Thema eines erfüllten Lebens nachdenken, ist eigentlich in diesem einen schönen Satz zusammengefasst, nämlich werde, wer du bist. Also finde heraus, ne, was ist die Antwort meines inneren Erlebens auf diese Welt? Ne? Was macht mich im Kern wirklich aus? Und wie kann ich das, wer ich im Kern bin, in dieses Leben bringen, statt zu fragen, okay, was kann ich noch verändern an dem? Und das ist eine ganz unterschiedliche Richtung. Ne? Das eine ist zu sagen, ich bin grundsätzlich richtig und versuche das zu verstehen, was richtig an mir ist und das wirksam in die Welt werden zu lassen. Und zwar nicht nur zu meinem Wohl, sondern zum Wohle anderer, versus zu fragen, wo bin ich falsch und wo muss ich mich verändern und noch mehr erreichen oder anders sein, als ich bin, um okay zu sein. Und insofern ist, das ist vielleicht auch so eine ganz grundsätzliche Idee, die Suchbewegung geht eigentlich nach innen, um Antworten auf die Welt da draußen zu finden und nicht nach außen, um zu gucken, was gibt die Welt vor, wie ich zu sein habe und mich dann in einer hemmungslosen Spirale von Überforderung zu verlieren.
Solange nicht jede Reise nach außen auch eine Reise nach innen ist, bleibt immer ein schaler Beigeschmack.
Genau. Oder bleibt Selbstentfremdung, wo eigentlich Selbstfindung oder Selbstverwirklichung, das wäre, worum es eigentlich geht.
Jetzt weiß ich, in der positiven Psychologie ist es so, ihr habt immer sehr praxisnahe und alltagstaugliche Techniken, mit denen ihr Menschen helft, für sie zentrale Fragen zu beantworten. Ich meine, dass dieser Weg zum eigenen Wesenskern wahrscheinlich einer der, ich will nicht sagen der beschwerlichsten, aber sicherlich einer der längsten und herausforderndsten unseres Lebens ist und sich wahrscheinlich auch bis zum Ende unseres Lebens nicht wirklich beschließen lässt oder finalisieren lässt. Was sind erste Schritte, die Menschen tun können, die sagen, da möchte ich gerne mehr drüber erfahren, ich möchte mich selbst besser verstehen?
Ein ganz kleiner erster Schritt kann sein, sich abends 3 Fragen zu stellen. Also es gibt unterschiedliche Modelle davon, aber es gibt 3 Fragen, wo ich immer denke, die bringen Menschen eigentlich am weitesten. Das eine wäre die Frage, was war für mich heute ein bedeutungsvoller Moment? Und wenn ich diese Frage mal über mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen hinweg, jeden Tag beantworte, dann komme ich damit dem Sinn meines Lebens ein bisschen näher. Was entsteht für ein Muster? Was sehe ich, was immer wieder auftaucht, als das ist bedeutungsvoll für mich gewesen? Die zweite große Frage, die sich lohnt zu stellen, ist, was hat mich heute energetisiert? Also wo hatte ich das Gefühl, da bin ich in meine Kraft gekommen? Da sind wir bei dem Engagement, von dem, was Oliver vorhin angesprochen hat. Wo komme ich in Kontakt zu meinen Stärken und zu meinem Wesenskern? Und etwas, woran ich das beobachten kann, ist, wo komme ich in meine Energie und in meine Kraft? Und davon mehr. Und die dritte schöne Frage, die man sich am Ende des Tages stellen kann, ist, war das heute eigentlich für mich ein erfüllter Tag? Und was hat dazu beigetragen? Und wenn man sich über einen Zeitraum von, weiß ich nicht, 2 Wochen vielleicht, jeden Abend 5 Minuten nimmt, um diese Fragen in aller Kürze für sich mal zu beantworten, dann kommt man sehr schnell, wie du so schön sagen würdest, Kai, der Zwiebel ein Stück näher. Das heißt also, dann bewege ich mich innerlich nach innen und kann dann vielleicht mehr und mehr die Frage beantworten, und wo habe ich heute zu etwas beigetragen? Ja, und dann wirklich in diese Bewegung zu kommen von, wo finde ich mich in mir wieder und in meinem Leben? Wo finde ich mich in meinem Leben wieder? Und dann mehr und mehr dahin zu kommen, zu sagen, es ist nicht mehr, das Leben lebt mich, sondern ich lebe mein Leben und bin darin wirksam.
Ein wunderbarer Schlusssatz. Ich lebe das Leben und nicht das Leben lebt mich. Ganz herzlichen Dank, liebe Judith. Das war grandios, dir die letzte Stunde durch dieses Thema zu gehen. Du hast uns reich beschenkt. Ganz herzlichen Dank.
Danke für die wunderbare Einladung, Elouch.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.